Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Hekla Jahn. Herzlich willkommen. An den Grundschulen in Deutschland fehlen Musiklehrer. Der Deutsche Musikrat schlägt Alarm. Schon heute seien es 23.000 Musiklehrer zu wenig und in den nächsten Jahren werde es nicht besser. Im Gegenteil. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, es wurde vor 4 Jahren novelliert und sollte dafür sorgen, dass wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen bessere Arbeitsbedingungen und Karrierechancen erhalten. Was hat das gebracht? Das wollte die GEW wissen und wir auch. Dazu später mehr. Los geht es nicht ganz unerwartet mit den Folgen des Coronavirus heute auf die Hochschulen in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg hätte es nächste Woche wieder losgehen sollen an den Universitäten. Wohlgemerkt hätte, denn vor einer knappen Stunde kam die Nachricht, dass Universitäten und Hochschulen im Bundesland wegen des Coronavirus erst einmal geschlossen bleiben. Thomas Wagner.
In allen Unis und Hochschulen Baden-Württembergs wird es erstmal keine Vorlesungen, Übungen und Seminare geben. All dies hätte Anfang April zu Beginn des Sommersemesters anlaufen sollen. Wegen der Corona-Krise wird der Start des Vorlesungsbetriebes aber, so ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Stuttgart auf Anfrage des Deutschlandfunks, auf die Zeit nach Ostern verschoben. Nach derzeitiger Sachlage soll es am 20. April losgehen, also in über einem Monat. Die Entscheidung habe man in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium getroffen, so der Sprecher. Was für die Unis gilt, sollte auch an den regulären Schulen umgesetzt werden, fordert der Philologenverband Baden-Württemberg. Die Schulen müssten im ganzen Land geschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Von Landkreis zu Landkreis entscheiden die Gesundheitsämter über Schulschließungen und dies, so die Klage des Philologenverbandes, völlig uneinheitlich. Das sei unbefriedigend und führe zu völlig absurden Ergebnissen, beispielsweise bei Schulen, deren Einzugsbereich sich über 2 oder mehrere Landkreise erstreckt. Wenn nach einer Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Spahn Massenveranstaltungen nicht mehr stattfinden sollten, müsse dies auch für den Schulbetrieb gelten, wo ebenfalls mehrere hundert Schüler in engem Kontakt stünden. Daher die Forderung des Philologenverbandes, Schulschließungen einheitlich mindestens bis zum 3. April, also bis zum Beginn der Osterferien.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich heute allerdings erneut gegen die bundesweite Schließung von Kitas und Schulen wegen des neuartigen Coronavirus ausgesprochen. Man könne mit keiner Abriegelung verhindern, dass sich das Virus ausbreite, sagte er. Die entscheidende Frage sei vielmehr, wie die Ausbreitung verlangsamt werden könne.
Campus und Karriere. International.
In Polen reagiert die Regierung massiver als bei uns, nachdem es bislang 25 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gibt, werden nun landesweit viele öffentliche Institutionen geschlossen, darunter auch Schulen und Hochschulen. Jan Paluk hat berichtet.
Die Schließung von Schulen und Hochschulen, Kindergärten, Kinos oder Museen in ganz Polen für zunächst 2 Wochen könne sich zwar rückwirkend als überzogen herausstellen, räumte Premier Morawiecki heute in Warschau ein. Seine Regierung treffe aber lieber solche Entscheidungen, als jetzt zu wenig gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu tun. Man gehe bewusst über das hinaus, was andere Länder unternehmen. Dortige Fehler wolle man vermeiden. Es handle sich nicht um zusätzliche Schulferien, appellierte der polnische Gesundheitsminister Łukasz Szumowski an Schüler, nun auch wirklich zu Hause zu bleiben. Das sind keine Ferien, das ist keine Freizeit. Dieser Fehler wurde in Italien begangen. Das ist die Zeit der Quarantäne für die Gesellschaft. Wir sollten uns zu Hause selbst isolieren, um uns und andere nicht anzustecken. Kinder und Jugendliche könnten zwar eine Infektion oft beschwerdefrei bewältigen, wohl aber gefährdetere Personen anstecken, etwa Ältere. Deswegen sollten jetzt auch Besuche bei Großeltern unterbleiben. In Schulen und Kindergärten soll es noch einige Tage eine Notbetreuung geben, damit Familien ihren Alltag gestalten können. Firmen seien aufgerufen, ihren Mitarbeitern Telearbeit von zu Hause aus zu ermöglichen, soweit machbar.
Erstmals ist der Musikunterricht in Deutschland näher unter die Lupe genommen worden. Der Deutsche Musikrat, die Bertelsmann Stiftung und die Konferenz der Landesmusikräte wollten Klarheit, und das sagen nun die Zahlen. An deutschen Grundschulen unterrichten rund 17.000 Musiklehrer. Um aber entsprechend der Lehrpläne Musikunterricht anbieten zu können, müssten es 40.000 Musiklehrer sein. Kleine Subtraktionsaufgabe. Es fehlen 23.000 Musiklehrer an deutschen Grundschulen. Dieses Ergebnis kann den Deutschen Musikrat nicht froh stimmen. Professor Christian Höppner mit uns telefonisch verbunden. Schönen guten Tag. Mehr als die Hälfte der benötigten Musiklehrer fehlt. Was bedeutet das für die musikalische Bildung in unserem Land?
Ja, guten Tag, Frau Jahn. Das ist ein Weckruf, und zwar für die Politik. Denn die Bildungsplanung der Kultusministerkonferenz hätte natürlich schon längst die steigende Schülerzahl und den Fachkräftemangel vorhersehen können. Das ist leider verschlafen worden. Und insofern gilt es jetzt wirklich, alle politischen und auch gesellschaftlichen, vor allen Dingen auch die Eltern zu mobilisieren, dass Musik endlich genau wie die anderen naturwissenschaftlichen Fächer, wie die anderen künstlerischen Fächer wirklich wieder Hauptfach wird in der Schule. Und das bedeutet natürlich eine gewaltige Anstrengung, die sich aber die viertstärkste Industrienation der Welt durchaus leisten kann und muss.
Sagen Sie uns kurz, was ist der Vorteil, wenn man musikalisch gebildet wird, schon früh in der Schule? Was bietet Musikunterricht, was durch andere Fächer nicht geboten werden kann?
Ja, der Musikunterricht bietet Wissen und den Zugang zu den eigenen Emotionen und auch zum Interagieren, zu dem Zusammenspiel mit anderen. Der Musikunterricht vermittelt elementare Kulturtechniken, die für die Persönlichkeitsbildung ganz entscheidend sind. Und gerade in den jungen Jahren versagen wir an der Stelle. Also die Situation in den Kindertagesstätten und eben auch im Grundschulbereich, worauf sich ja die Studie bezieht, ist wirklich desaströs. Und deshalb dürfen wir das nicht nur der Kultusministerkonferenz überlassen, sondern ist das auch eine Aufgabe für die Länderparlamente und für die Länderregierungen, hier nachhaltig Abhilfe zu schaffen und die Institutionen, die dafür ausbilden, das sind die Musikhochschulen und die Universitäten, auch in die Lage zu versetzen, bedarfsgerecht ausbilden zu können.
Jetzt könnte man im ersten Moment denken, wenn 23.000 Musiklehrer fehlen, also mehr als die Hälfte der benötigten Lehrer, dann fällt auch mehr als die Hälfte des Musikunterrichtes aus. Dem ist aber nicht so. Es gibt Lehrer, die keine ausgebildeten Musiklehrer sind, die aber dennoch Musikunterricht geben. Ist das eine gute Maßnahme oder haben Sie daran Kritik?
Das kritisieren wir, weil die Gefahr besteht, dass das zum Standard wird. Dass man jetzt im Moment auf die sogenannten Quer- und Seiteneinsteiger zurückgreift, ist bis zu einem gewissen Grade verständlich. Aber es darf nicht der Ersatz sein für fachlich voll ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Nicht umsonst gibt es ja an den Universitäten und Musikhochschulen sehr ausdifferenzierte, auch für die einzelnen Schularten, sehr ausdifferenzierte Ausbildungsgänge, die einfach auch erforderlich sind in der heutigen Situation des Unterrichts auch und der Heterogenität von Klassen, dem pädagogisch wie auch fachlich gerecht werden zu können. Und um die Vielfalt der Musik tatsächlich vermitteln zu können, muss man natürlich die Schüler da abholen, wo sie sind. Das ist meist im populären Bereich so. Aber man muss natürlich genauso an die anderen Sparten der Musik heranführen. Und da sind Seit- und Quereinsteiger auf keinen Fall die Lösung. Sie können jetzt für einen Übergang mit entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen, mit entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen und im Einzelfall, wenn es nach einer Bewährungsphase gut geht, sicher auch dann fortlaufend im Unterricht beschäftigt werden. Aber es braucht fachlich qualifiziert ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer.
Jetzt haben Sie in Ihrer Studie nicht nur die aktuelle Situation versucht zu beleuchten, sondern auch eine Perspektive für die nächsten Jahre versucht zu ermitteln. Wie wird es weitergehen? Gibt es in den nächsten Jahren eine Verbesserung, also mehr Musiklehrer an den Grundschulen?
Nein. Die Zahl wird sich noch erhöhen, natürlich durch die Pensionierungswelle, die auf uns zukommt. Also die Situation ist vornehm ausgedrückt ein Weckruf, eigentlich ist sie dramatisch, denn es muss viel, viel mehr ausgebildet werden und wir müssen vor allen Dingen dann, wenn die Hochschulen auch in der Lage sind, bedarfsgerecht auszubilden, also nicht erst dann, sondern auch jetzt schon parallel uns darum bemühen, überhaupt das Interesse an dem Fach zu wecken. Dadurch, dass zum Beispiel in den Gymnasien die Leistungskurse radikal zusammengestrichen worden sind, viele Arbeitsgemeinschaften wie Schulchöre, Bands und Orchester ebenfalls gestrichen worden sind, da verringert sich natürlich auch die Berührung der Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Musik und bei der Berufswahl mit der Frage, hätte ich vielleicht Lust, mal Musiklehrer zu werden in der Schule. Und das ist so ein Teufelskreis, der sich da gebildet hat, den wir jetzt wirklich mit sehr eindeutigen und drastischen Maßnahmen begegnen müssen. Sonst ist der Musikunterricht in der Grundschule der einzige Eingangsbereich, wo wir alle Schülerinnen und Schüler überhaupt antreffen können. Sonst gehört der in naher Zukunft der Vergangenheit an.
Ein eindringlicher Weckruf von Professor Christian Höppner vom Deutschen Musikrat. Beim wissenschaftlichen Nachwuchs an deutschen Hochschulen sieht es ziemlich düster aus, wenn es um die Fragen von Langfristigkeit und damit auch Planbarkeit ihrer Forschungsprojekte und Karrieren geht. Neu ist der Befund nicht. Schon im Jahr 2011, also vor bald 10 Jahren, ergab eine Evaluation, dass über die Hälfte der geschlossenen Verträge eine Laufzeit von weniger als einem Jahr hat. Das kann nicht gut sein für den Wissenschaftsbetrieb, wenn der Nachwuchs keine Perspektiven bekommt. Deshalb wurde 2016 das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz reformiert. Hat das etwas gebracht? Nein, so kann man eine Studie zusammenfassen, die von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beauftragt wurde und deren Ergebnisse heute Vormittag veröffentlicht wurden. Wir sprechen gleich mit der Autorin der Studie, mit Freya Gassmann. Zuvor aber wollen wir eine Nachwuchswissenschaftlerin begleiten, Sandra Flurer, die selbst erlebt, was ständige und noch dazu kurze Befristungen bedeuten und die sich das ernüchternde Ergebnis der GEW-Studie durchgelesen hat.
Mein Hauptgefühl war wirklich auch Wut. Also dass einfach jetzt seit Jahren, seit Jahrzehnten allen Beteiligten klar ist, was da passiert an den Hochschulen, wie die Lage ist und dass sich da nichts ändert.
Sandra Flurer hat in Stuttgart ihr Anglistikstudium beendet, 1 Jahr gelehrt. Dann ist sie nach München gewechselt, um ihre Dissertation zu schreiben. 3 Jahre lang. In dieser Zeit hatte sie eine halbe Stelle für 1 Jahr. Die wurde dann nochmal um 1 Jahr verlängert. Das 3. Jahr ihrer Promotion hat sie finanziert mit 2 Stipendien und 1 Monat Arbeitslosigkeit.
Das heißt, die Promotionsphase war recht prekär, aber ich habe dann schon gegen Ende der Zeit von meiner Doktormutter das Angebot bekommen, mit ihr an die Uni Erlangen zu wechseln. Dort hat sie einen Ruf hinbekommen und wusste also schon gegen Ende der Promotion, dass ich eine Postdoc- und Habilitstelle haben werde.
Ihre Habilitation schreibt sie jetzt als Assistentin auf einer vollen Stelle. 3 Jahre dauerte der erste Vertrag, der dann um 3 weitere Jahre verlängert wurde. Sandra Flurer ist sich bewusst, dass sie mit dieser Stelle noch eher komfortabel aufgestellt ist.
Gleichzeitig würde ich sagen, dass es das absolute Mindestmaß ist, was man haben muss, um diese 2. Qualifizierungsphase, die Habilitationsphase überhaupt sozusagen gut überstehen zu können und auch die Weichen zu stellen, dass man dann eine wissenschaftliche Karriere auch dauerhaft einschlagen könnte.
Doktorarbeit veröffentlichen, Aufsätze schreiben, Konferenzen organisieren, Drittmittel und Stipendien einwerben und, ganz nebenbei, auch noch forschen und eine Habilitation schreiben. Alles in dem Bewusstsein, dass eine wissenschaftliche Karriere danach eigentlich nur als Professorin Sinn macht, die Chance auf so eine Stelle aber eher schlecht ist.
Also was mich im Moment am stärksten tangiert, ist, dass die Stimmung wahnsinnig schlecht wird im Betrieb. Also es wird schwerer, wirklich sich auf Inhalte zu konzentrieren, wirklich konstruktiv zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, nicht sich von den Ängsten zu sehr beeinflussen zu lassen, auch nicht anstecken zu lassen von den Ängsten anderer. Und nach meinem Empfinden zieht sich das mittlerweile durch den ganzen Betrieb.
Auf die Stimmung schlägt auch, wenn die Habilitation sich dem Ende nähert und an eine feste Professorenstelle auch nur zu denken ist, sind Wissenschaftlerinnen fast 40 Jahre alt. Sandra Flurer ist jetzt 35, kann ihre Habil mit einem Stipendium noch um 1 weiteres Jahr strecken, aber ein fester Job ist nicht in Sicht und so werden auch private Fragen lauter.
Wann, wenn ich noch keine Kinder bekommen habe, bekomme ich eigentlich die Kinder? Wie mache ich das, wenn ich umziehe mit dem Mietvertrag, wenn ich immer noch mit Mitte, Ende 30 einen befristeten Arbeitsvertrag habe und so weiter?
Die befristeten Verträge hätten auch wissenschaftsstrategische Auswirkungen. Wenn sie ein Projekt an Land ziehe, das 3 Jahre läuft, ihr Vertrag aber nur noch 1 Jahr läuft, dann könne sie die Projektleitung schon mal nicht mehr übernehmen. Bei internationalen Partnern sorge das für Unverständnis, sagt Sandra Flurer. Sie fordert, dass wenigstens die Habilphase durch Verträge abgesichert sein muss und es eine klare Perspektive auf eine feste Stelle geben muss. Wissenschaftlicher Wettbewerb sei okay, aber nicht so.
Also ich empfinde den Druck schon als sehr groß, die Existenzängste auch durchaus als groß, wobei ich auch, je länger ich dabei bin, auch registriere, man kann durchaus rausgehen. Ich kenne inzwischen viele Kolleginnen, die auch dann sagen, das ist mir wirklich zu unsicher, ich gehe in die Wirtschaft, dort bekomme ich mehr Anerkennung, mehr Geld, mehr Sicherheit. Also die Möglichkeit gibt es durchaus, aber es ist natürlich sehr schade.
Sandra Flurer möchte dennoch in der Wissenschaft bleiben. Das Forschen, die Lehre, all das macht ihr trotz allem auch zu viel Spaß.
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass da noch eine Verbesserung möglich ist und dass diese großartige für die Öffentlichkeit, für die Persönlichkeitsbildung, ich glaube auch für die politische Bildung, gerade zurzeit wichtige Institution Hochschule, dass wir die nicht verloren geben dürfen und sozusagen einem in die falsche Richtung laufenden System jetzt so einfach in die Hand geben.
Meint die Nachwuchswissenschaftlerin Sandra Flurer, die mein Kollege Philipp Banse begleitet hat. Die Institution Hochschule sollte nicht verloren gegeben werden. Das war auch vor 4 Jahren schon der Anlass, um das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu reformieren. Ob die Novelle etwas gebracht hat, will die Bundesregierung in diesem Jahr ermitteln. Die Ergebnisse sollen frühestens 2022 vorliegen. Der GEW, also der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dauert das viel zu lange. Deswegen hat sie Freya Gassmann von der Universität des Saarlandes gebeten, die Auswirkungen des Gesetzes unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis liegt seit heute auf dem Tisch und es ist mehr als ernüchternd. Die Novelle hat wohl nichts gebracht, wie mir Freya Gassmann vor der Sendung sagte.
Wir hatten vor der Novelle 90%, das ist das Befristungsniveau der angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Universitäten, ohne die vergleichbaren Hochschulen. Und das lag nach der Novelle 2017, 2018 bei 89%. Also wir können dort 1 Prozentpunkt Unterschied feststellen. Dort ist aber unklar, ob der wirklich ursächlich in der Novelle zu finden ist und dass allgemeine Schwankungen eher sind.
Das heißt, nur 10-11% der Verträge sind unbefristet und es hat sich durch die Novelle des Gesetzes gar nichts verändert. Ist das richtig?
Genau. Also die 10% unbefristete, das ist bei den angestellten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Universitäten, ganz genauso, wie Sie es beschrieben haben. Jedoch, wenn wir uns das hauptamtliche wissenschaftliche Personal anschauen, wo natürlich auch nochmal die verbeamteten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazuzählen, dann sieht das Befristungsniveau etwas besser aus. Dort haben wir ein Befristungsniveau 2018 von 82% gehabt, aber auch hier sehen wir keinen Effekt der Novelle des WissZeitVG.
Woran liegt es nun, das ist natürlich die zentrale Frage, dass sich die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, wie es heißt, dieses Wort Ungetüm, vor 4 Jahren, dass sich seither so wenig getan hat? Wem geben Sie den schwarzen Peter dafür, dass der wissenschaftliche Nachwuchs nach wie vor so wenig unbefristete oder zumindest längerfristige Verträge bekommt?
Es hat was natürlich damit zu tun, wie das Gesetz ausgestaltet war. Das heißt, längere Vertragslaufzeiten wurden versucht, innerhalb des Gesetzes zu verankern. Und das hat auch nach unserer Studie zumindest teilweise funktioniert. Aber das Befristungsniveau insgesamt, auch wenn es in der Politik auch immer wieder angeprangert wird oder auch in der Gesetzesbegründung zu finden ist, dort steht beispielsweise, dass der Anteil von Befristungen insbesondere auf sehr kurze Zeiträume ein Maß erreicht hat, das weder gewollt noch vertretbar erscheint, ist es dennoch so, dass dort nicht erwartbar war, dass wir Veränderungen generell im Befristungsniveau finden werden. Bei den Vertragslaufzeiten sieht das, wie gesagt, etwas anders aus.
Jetzt geht es ja im Kern darum, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler qualifiziert werden. Also es geht darum, dass sie ihre Promotionen während der wissenschaftlichen Arbeit an einer Hochschule schreiben können oder dass sie sich auf eine Professur vorbereiten können, dass sie ihre Habilitation schreiben können. Weshalb tun sich Universitäten denn so schwer, beziehungsweise die Politik so schwer, dem Nachwuchs in der Wissenschaft die geeigneten Chancen zu bieten?
Also wir können aktuell feststellen, dass die Anzahl der Promotionen in den letzten 25 Jahren nur relativ gering gestiegen ist, wenn man das mit der Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Anstieg vergleicht. Das hat auch was mitunter damit zu tun, dass in der Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes es so aussieht, dass auch andere Qualifizierungen als die Promotion möglich sind. Und die werden dann womöglich auch genau in dieser Art realisiert. Das heißt, die Bedingungen auch, dass wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter promovieren, sollte man sich nochmal genau anschauen, welche Möglichkeiten, welche Anreize man dort auch in einer möglichen Neuauflage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes denn auch verändern könnte, um dort die Promotionen wahrscheinlicher zu machen. Auf der anderen Seite sieht es natürlich so aus, dass die Universitäten und Hochschulen generell aktuell keine besonders attraktiven Arbeitgeberinnen sind, wenn man einfach mal die Zahlen vergleicht, die man außerhalb der Wissenschaft hat, was beispielsweise Befristung anbelangt und Vertragslaufzeiten und mitunter auch je nach Fach natürlich die Einkommenschancen. Das heißt, um attraktiv zu sein für Absolventinnen und Absolventen, ist es natürlich auch umso wichtiger, dort auch attraktive Arbeitsbedingungen zu ermöglichen.
Das heißt,
das ist dann etwas, was die Universitäten und Hochschulen, Fachhochschulen verändern können.
Ja, und Sie graben sich ja im Prinzip das Wasser selber ab, wenn Sie keine attraktiven Arbeitsbedingungen für Ihren Nachwuchs anbieten.
Also in den qualitativen Interviews, die wir geführt haben mit den Personalabteilungen in Deutschland, ist es durchaus so, dass in einzelnen Fächern es durchaus schwierig ist, auch qualifiziertes Personal zu finden. Das ist natürlich dann insofern auch wirklich erstaunlich. Also auf der einen Seite ist eine Befristung vorgesehen auf den entsprechenden Stellen, aber es ist ganz, ganz schwierig, dort auch qualifiziertes Personal zu finden. Zum einen, weil auch eine hohe Fachspezifik häufig verlangt wird. Und dadurch macht es das Ganze natürlich schwierig. Also die Universitäten und Hochschulen entlassen sozusagen nicht mehr befristbares Personal in den freien Arbeitsmarkt. Und auf der anderen Seite suchen sie wieder nach Personen, die sie befristet beschäftigen können.
Was wäre von flankierenden Maßnahmen zu halten, zum Beispiel Daueraufgaben an Hochschulen auch mit unbefristeten Stellen zu besetzen, also da gar keine Chancen zu lassen, sie zu befristen, oder davon zu halten, dass man nach der Promotion zum Beispiel keine Zeitverträge mehr anbietet, sondern vielleicht Tenure-Track-Kombinationen, also dass jemand bereits auf einen Lehrstuhl hinarbeitet?
Wäre natürlich für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Vorteil, weil es ist, wir haben in der vorangegangenen Studie erhoben, dass die Befristungen und vor allem auch die Befristungen durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ein sehr belastender Faktor auch für die Personen sind, weil sie natürlich ihre Wissenschaft und ihren Job wirklich sehr, sehr schätzen.
Jetzt will der Gesetzgeber seine Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes selber überprüfen. Das ist nicht Ihre Studie, es wird eine andere Studie sein. Was werden Sie dem Gesetzgeber ins Evaluationsbuch schreiben, um dafür zu sorgen, dass die Wissenschaft in Deutschland qualifizierten Nachwuchs langfristig auch behalten kann?
Meine Forderung wäre ganz klar an die Politik, dass sie sich damit nochmal auseinandersetzt, sieht, dass wir dort keine Veränderung durch die Novelle haben. Und dann muss die Politik im Grunde diese Entscheidung dann halt treffen, ob das für sie im Sinne eines Sonderbefristungsgesetzes in Ordnung ist, auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir bei der Anzahl der Promotionen einen viel weniger starken Anstieg haben als bei der Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sagt Freya Gassmann von der Universität des Saarlandes, Autorin der Studie, mit der die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes evaluiert wurde. Am Anfang dieser Sendung haben wir darüber berichtet, dass die Hochschulen des Landes Baden-Württemberg geschlossen bleiben und der Philologenverband auch eine Schließung der Schulen fordert. Zwischenzeitlich hat sich die Kultusministerin des Landes zu Wort gemeldet, Susanne Eisenmann. Sie hält die Forderung nach pauschalen Schulschließungen für überzogen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung Campus und Karriere. Ich bin Thekla Jahn und blicke schon mal voraus auf die nachfolgende Sendung Corso Kunst und Pop. Dort geht es unter anderem um die neuen Filme, die ins Kino kommen. Morgen Narziss und Goldmund, Die perfekte Kandidatin und Wagenknecht.